Vor ein paar Monaten war ich in irgendeiner U-Bahn-Station in Wien unterwegs und da gab es ein Plakat, ein Werbeplakat, ich glaube von den Wiener Sängerknaben. Und da stand, also die positive Energie junger Menschen inspiriert und begeistert. Und das erlebe ich ganz stark als Lehrer. Die jungen Menschen haben eine unglaubliche Kraft, ein unglaubliches Potenzial. Und daran teilhaben zu dürfen als Erwachsener ist eine großartige Sache.
Holger Finke ist Oberstufenlehrer in der Waldorfschule Wien-Mauer. Selbst nach 25 Dienstjahren ist dem sympathisch wirkenden schlanken Mitfünfziger die Begeisterung für seinen Beruf nicht abhanden gekommen. Im Gegenteil. Ursprünglich, so erzählt der aus Niedersachsen stammende Lehrer im Interview, war sein Berufstraum, Erfinder zu werden. Er studiert Maschinenbau, merkt aber, dass ihn das Studium nicht zurechtpacken kann. Die Waldorfpädagogik lernt er erst durch den Kontakt mit einer befreundeten Familie kennen, deren Kinder eine Waldorfschule besuchen. Als er eben dort den Vortrag eines Lehrers über die Schulpädagogik Rudolf Steiners hört, ist er schlichtweg begeistert. Von diesem Moment an steht sein Entschluss fest. Er will die Laufbahn eines Waldorflehrers einschlagen. So kontaktiert er eine ihm empfohlene Dozentin für Waldorfpädagogik und sucht sie zu einem Erstgespräch in deren Schule auf.
Und ich war 10 Minuten zu früh, weil ich ein pünktlicher Mensch bin. Also die Kollegen noch im Unterricht, alle Türen geschlossen, die Gänge leer. Und ich stand dort, aufgeregt natürlich, und warte meine 10 Minuten. Und dann läutet es, die Türen fliegen auf, die Kinder rennen schreiend raus. Und ich habe gemerkt, das ist es. Ja, das ist einfach ein Umfeld unter jungen Menschen, die rumrennen und auch schreien, da möchte ich sein.
Eine der letzten Mathematikstunden im zu Ende gehenden Schuljahr an der Rudolf-Steiner-Schule in Wien-Mauer. Im Klassenraum der Schüler der 9. Schulstufe herrscht eben jene fröhlich unbeschwerte Lebendigkeit, die Holger Finke vor 25 Jahren begeisterte und die ihn auch heute nicht aus der Ruhe bringen kann. Mit großer Gelassenheit und akribischer Genauigkeit bereitet der Mathematiklehrer jene Utensilien vor, die er für den heutigen Unterricht benötigt. Dazu zählen neben einem roten Gymnastikball und einer großen Holzkugel auch ein Stapel Münzen und ein hohes, mit Leitungswasser gefülltes Glas. Unterrichtsthema ist an diesem Vormittag die Berechnung des Kugelvolumens.
So, also herzlich willkommen zu unserer Mathestunde. Wenn ihr die Dinge seht, die hier im Raum sind, was der Paul dort unter seinen Händen hat, was dort liegt auf dem Fußboden, sagt dann mal, was ihr seht. Also die beiden Objekte vor allen Dingen, was ihr seht und was ihr wohl glaubt, was uns heute beschäftigen wird. Samuel. Für mich als Mathematiklehrer ist ganz entscheidend, dass die Schüler im Unterricht das Gefühl haben, sie selber sind Entdecker. Ja, also dass ich nicht die fertigen Formeln präsentiere, sondern versuche mit den Schülern den Weg zu gehen zur Entdeckung der Formel. Ja, meinen großen roten Gymnastikball, den hat der Paul unter seinen Händen und hier habe ich eine Holzkugel, recht groß. Und ich gebe die mal zum Xaver und gebe die mal rum und tastet die ab, damit wir, bevor wir dann die Mathematik machen, erst einmal ein Gefühl bekommen, ja, für dieses Objekt Kugel. Dabei ist es ganz wichtig, im Unterricht die Kunst zu üben, einfach zu sein. Nicht das Problem jeder Wissenschaft ist ja, je mehr sie sich entwickelt und fortschreitet, umso formalistischer kann sie auch werden. Und wenn man dann aber an die Anfänge zurückgeht, dorthin, wo ein Problem zum ersten Mal entsteht. Gestern war es die Kugel, nicht? Wie berechnet man das Volumen der Kugel? Wie hat Archimedes sich daran getastet, zu der Stelle zurückzugehen? An die Ausgangsfrage, wir haben nur die Frage, aber keine Mittel in der Hand, um das Problem zu lösen. Wie können wir mit den ganz bescheidenen Voraussetzungen, die wir haben, trotzdem Schritte machen in Richtung einer Lösung? Und diese Schritte mit den Schülern wirklich zu gehen. Jetzt schaut euch den roten Gymnastikball an und versucht mit dem Auge den Radius euch vorzustellen, wo der da liegt, wie viel das ist. Und jetzt stellt man daneben in Gedanken einen Würfel, der die Seitenlänge R hat. In Gedanken stellt den daneben. Also nicht zu sagen, ich habe jetzt 50 Minuten Zeit und am Ende muss die Formel dastehen als Unterrichtsertrag, sondern zu sagen, ich investiere eine Stunde, auch zwei Stunden, auch drei Stunden, wenn es sein muss, bis wir in einem authentischen Prozess die Formel gefunden haben. Das heißt, ich lasse auch Umwege zu, ich lasse Irrtümer zu, weil man lernt kaum mehr, als wenn man einen Irrweg gegangen ist, den Fehler erkennt, sich selber korrigieren muss und neu ansetzen muss.
Der forschende Entdeckergeist scheint bei Holger Finke, selbst nach Jahren des Unterrichts, ungebrochen. Dafür ist er bei den Schülern überaus beliebt. Auch der in der Mathematikstunde anwesende Journalist fühlt sich gepackt, hört mit Interesse zu und denkt mit Schaudern zurück an den eigenen Mathematikunterricht am Gymnasium, der von Formeln gespickt war, deren Ursprünge und Ableitungen allerdings im Unterricht kaum erörtert wurden.
Wenn ich mit den Schülern Mathematik mache und ich habe irgendein Thema, entweder die Kugel gestern oder quadratische Gleichungen oder Graphen von irgendwelchen Funktionen, dann kommt es mir letztendlich nicht darauf an, dass der Schüler am Ende die quadratische Gleichung lösen kann. Nicht, man sollte meinen, das wäre das Ziel eines Mathematiklehrers. Das ist eigentlich sekundär. Für mich steht vielmehr die Frage im Mittelpunkt, inwieweit ist ein Thema, das ich mit den Schülern bearbeite, geeignet, dass der Schüler sich an diesem Thema entwickelt, als Mensch, in seiner Persönlichkeit. Das heißt, am Ende des Schuljahres lautet für mich die Frage nicht, ist der Lehrstoff erfolgreich vermittelt worden, sondern für mich lautet die Frage, hat der Schüler sich anhand des Lehrstoffes erfolgreich entwickelt?
Holger Finke arbeitet, wie viele seiner Kollegen auch, entwicklungs- und nicht stoffzentriert. Und mit Entwicklung ist in der Waldorfpädagogik immer die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler und Schülerinnen gemeint.
Es ist ja so, wenn ich als Lehrer mit den Schülern umgehe und auch am Ende des Schuljahres ein Verbalzeugnis schreibe, wir arbeiten ja mit Verbalzeugnissen, wo der Entwicklungsweg des Schülers charakterisiert wird, dann muss ich mich ja fragen, bin ich eigentlich berechtigt als Erwachsener, als Lehrer, den Entwicklungsweg eines Schülers in den Blick zu nehmen, zu beschreiben, vielleicht Hinweise zu geben. Und ich meine, ich habe das Recht dazu eigentlich nur, wenn ich selber auch bereit bin, mich auf Entwicklung einzulassen. Also wenn ich sage, nicht nur der Schüler möge Entwicklungsschritte leisten, die ich in den Blick nehme und wo ich natürlich helfe, sondern ich selber als Lehrer auch.
Auf dem Areal des einstigen Paradehofes des Schlosses Schönau, 30 Kilometer südlich von Wien, sind seit über zwei Jahrzehnten die Rudolf-Steiner-Landschule und ein Waldorf-Kindergarten beheimatet. In den ehemaligen Pferdestallungen stehen hölzerne Werkbänke, auf denen die Schüler und Schülerinnen hämmern, raspeln und schnitzen.
Das Allermeiste ist eben mit Elterninitiative, Elternarbeit und Elterngeld einfach entstanden. Und deswegen sind jetzt auch, wenn man sich gerade den Werkraum anschaut, Dinge an der Substanz können da einfach dann nicht gemacht werden. Also die Werkbänke stehen hier seit 20 Jahren. Und das waren damals, glaube ich, die allergünstigsten, die man erwerben konnte. Also so eigentlich Werkbänke für 10- bis 12-Jährige zum Basteln. Und man bräuchte eigentlich richtige Werkbänke für die Arbeiten, die da dran getan werden, ja.
Georg Kronböck ist Kunstpädagoge und unterrichtet seit 1997 an der Waldorfschule in Schönau an der Triesting. Er selbst erinnert sich nur ungern an seine eigene schwierige Schulzeit an einer österreichischen Regelschule. Diese bitteren Erfahrungen wollte er seinen eigenen Kindern ersparen. So entschied er sich kurzerhand, die Ausbildung zum Waldorflehrer zu absolvieren. Heute, über 20 Jahre später, ist er trotz vieler Schwierigkeiten immer noch überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Das eine, was mich auf jeden Fall auch nie irgendeine andere Institution aufsuchen lassen wird, das ist, dass wir eine selbstverwaltete Schule sind. Also wir haben natürlich einen Lehrplan und der ist auch staatlich anerkannt, deswegen haben wir Öffentlichkeitsrecht. Aber wir sind im Prinzip unsere eigenen Herren und das ist für mich was ganz Essentielles. So schwierig die kollegiale Zusammenarbeit auch immer wieder ist, klarerweise, weil wir uns ja gewissermaßen als Kollegium selber managen. Trotzdem passiert hier nur das, was die Gemeinschaft eigentlich möchte. Und das ist für mich ein absolutes Plus von der Art, seinen Arbeitsalltag zu gestalten. Hier jetzt als Werklehrer ging es mir eigentlich immer darum, dass die Schüler wirklich ein bisschen eine Werkzeugkunde, dass die eine Holzkunde haben, dass sie also einfach feilen, raspeln, sägen, all diese Dinge bis zu einem gewissen Grad können, dass sie das beherrschen. Also diese Fertigkeiten mit den Grundlagen des Handwerklichen, würde ich mal sagen. Mit sauberen Arbeiten, mit dem, wie die Dinge am Schluss ausschauen müssen, wenn sie selbst gestaltet sind. Bis zu dem natürlich, dass auch in aller Gestaltung der individuelle Ansatz ist.
Für mich das ganz Essentielle ist, dass die Kinder das Vertrauen gewinnen können, dass sie etwas sich ausdenken, was sie gerne machen möchten und Wege finden, es tatsächlich so umzusetzen, wie sie sich das vorstellen. Dass sie merken, sie können sich mit der Materie so befassen, dass sie sie umwandeln können, sodass sie für sie richtig ist.
Ada Rogalla ist eine Kollegin von Georg Kromböck und hat zunächst als Mutter zweier Kinder den Alltag an der Waldorfschule Schönau kennengelernt, bevor sie sich entschied, selbst zu unterrichten. Und zwar als Handarbeitslehrerin. An einem simplen Beispiel erläutert sie, worauf es ihr beim Unterricht ankommt, nämlich das Vertrauen der Schüler und Schülerinnen in ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken.
Ich mache das jetzt an einem Beispiel fest. In der 6. Klasse nähen die Kinder ein Tier. Ein Tier, was sie sich selbst ausdenken. Da sagen ungefähr die Hälfte der Kinder zunächst, das geht gar nicht. Sie können nicht zeichnen, also können sie schon mal keinen Schnitt entwickeln. Und dann sagen sie, wie soll das überhaupt gehen, dass das dann nachher steht. Dann zeige ich den Kindern erstmal, dass es gar nicht ums Zeichnen geht, sondern um grobe Proportionen erfassen, um Wesen des Tieres erfassen. Und sie erleben plötzlich, dass das Tier, was sie zeichnen, wirklich irgendwie richtig ausschaut, obwohl es gar nicht so ganz perfekt gezeichnet ist.